Fürbitte. Es gibt Geschehnisse, die in uns gestrandet sind, doch manchmal ans Tageslicht wollen. Ungefiltert, lebendig, schmerzlich und schön. Als wären nicht Jahre um Jahre ins Land gegangen. Als hätten wir heute nicht eine andere Zeit und ein Land, in dem sich die Normen verändert haben. Manches schien schlechter damals, vieles nur anders, wenn man das heute als Messlatte anlegt. Wir waren noch keine 20 damals. Wir tranken Wodka, den wir mit billigem Saftkonzentrat streckten, oder billigen Wein. Und wenn man Glück hatte, gab es eine bulgarische Rotweinsorte, die Kadarka hieß und nach Sommer und Kirschen schmeckte. Wir lasen Simmel und Hesse. Über den Steppenwolf diskutierten wir abendelang. Von Solschenizin und seinem Roman Der Archipel Gulag hatten die meisten von uns gehört, die wenigsten ihn wirklich gelesen. An so eine Lektüre kam man schlecht ran, schwierig genug, einen Paperback-Hesse zu ergattern. Schwierig genug, Aitmatows jüngste Werke im Buchladen reservieren zu lassen. Ich hörte Rias und Radio Luxemburg und hatte dabei das Gefühl, etwas Konspiratives zu tun. Lächerlich eigentlich. Man hatte es uns so eingetrichtert, ein schlechtes Gewissen. Dieses Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, wenn man den Zeiger auf der Senderskala 2 Millimeter nach rechts bewegte. Da war diese Dualität. Es gab die Schule und die Familie daheim. Hier blieb der Staat draußen. Unsere doppelzüngigen Statements gehörten der Schule. Meine Mutter war Verkäuferin bei der HO, Vater beim Rat des Bezirks angestellt. Ein Staatsdiener, von dem man Loyalität erwartete. Ein Gewissenskonflikt, der Vater immer schwerer fiel und seinem Magen immer stärkere Schmerzen bescherte. Es war in dem Jahr, als die Schlussakte in aller Munde war, dazu ein Städtename, Helsinki. Vaters Magen ließ ihm auch nachts keine Ruhe. Schlaflos wanderte er durch das Haus. Er war sehr leise dabei. Wir sollten nicht aufwachen. Mein kleiner Bruder tat das auch nicht. Er besaß noch den Schlaf eines unbekümmerten Kindes seines Alters. Durch die halb geöffnete Tür sah ich, wie Mutter, blass und in ihren viel zu großen Bademantel gehüllt, Tee kochte. Sie ließ den Tee ziehen, wie es Vorschrift war. Vaters Schmerzen blieben. Er versuchte es mit Haferschleim und Kalmuswurzeln. Er kaute den Kalmus tagelang. Doch die Schmerzen hatten sich in seinem Magen eingenistet und wollten nicht weichen. »Du solltest zum Arzt gehen«, drängte Mutter. Es dauerte mehrere Wochen, bis Vater einen Termin in der Röntgenabteilung bekam. Er erhielt ihn kurz vor der Wahl neuer Volksvertreter. Vaters Gesundheit war schon seit Jahren immer keine gute gewesen. Mich beschäftigten andere Dinge. Claudia hatte sich seit kurzem die Pille verschreiben lassen. Sie erzählte es mir mit einer fordernden Offenheit, dass ich kapierte, Claudia wollte unseren Petting-Versuchen mehr folgen lassen. Meine Eltern tolerierten unsere Bettgeschichten. »Aus deiner Klasse?«, fragte Vater, als Claudia wieder mal bei uns klingelte. »Ja, warum?« »Nicht gleich mit der ersten.« Vater zog sich ein Hemd über. »Es wird noch zweite und dritte geben«, antwortete ich. Vater verzog das Gesicht. Die Kalmuswurzeln schmeckten ziemlich bitter. »Wir verhüten«, ergänzte ich hastig und lief zur Tür. »Also, ich meine, sie nimmt die Pille.« »Hab ich gehofft?« Er lächelte schwach. In diesem Moment waren wir uns sehr nah. Einen Monat später, die Wahl der Volksvertreter war mit 98,6% wie immer erfolgreich gewesen, holte ich meinen Bruder vom Hort ab. Gemeinsam nahmen wir die Abkürzung über den Friedhof. Mein Bruder sprang über die Gräber, ich lief hinterher. Früher hatte ich immer gedacht, dass Urnengräber schmal wie ein Handtuch Gräber für Kinder sind. Mein Bruder blieb stehen. Seit kurzem hing er wie eine Kletter an mir. Ich betrachtete ihn. Sein Körperbau, schmal und zierlich, glich der Figur eines Mädchens. Ich komme nach Vater, einem 2-Meter-Hünen, der früher mühelos Balken und Ziegelstapel vom LKW heben konnte. Jetzt nicht mehr. Der Röntgenbefund hatte kein gutes Ergebnis gebracht. Vater wurde ins Krankenhaus eingewiesen. »Weinst du?« Gerd schob seine Unterlippe nach vorn. Er sah bekümmert aus. Ich versuchte ein Grinsen und boxte ihn in die Seite. »Sieht nur so aus, komm jetzt.« »Erst noch dorthin«, energisch zog er an meine Hand und strebte auf die Kirche zu. Die Zettelwand hing im Vorraum gleich neben der Kirchentür. Dutzende Zettel hafteten an der stoffverkleideten Styropurtafel. Die Lippen meines Bruders bewegten sich. »Ich bete für einen sauberen Dorfbach. Gib mir den Wolfgang zurück«, begann er die Fürbitten der anderen zu lesen. Er griff nach dem Bleistift, der neben der Tafel hing, doch dessen Spitze war abgebrochen. »Was willst du schreiben?« fragte ich ihn und hielt ihm meinen Kuli hin. »Er soll gesund werden, ganz schnell.« Die Wangen meines Bruders glühten. Seine kleinen, dicken Finger hielten den Stift umklammert. »Mach unseren Papa gesund.« Die krakelige Kinderschrift füllte das quadratisch zurechtgeschnittene Papier aus. Er wühlte eine Weile im Holzkästchen. Dann entschied er sich für eine rote Reißzwecke. »Rot«, sagte er. Ich nickte. Er stellte sich auf seine Zehenspitzen. »Ganz oben hin«, befahl er, als ich ihm zu Hilfe kam. Wortlos strich ich über sein Haar, während ich die Tafel absuchte. Meine eigene Bitte wurde entfernt. Ich hätte es wissen müssen, Gott schien kein Interesse dafür zu haben. Seit die Ärzte uns mitgeteilt haben, dass es für Vater keine Hoffnung mehr geben würde, hatte sich Mutter verändert. Jetzt ist es ihr verzweifeltes Weinen, das mich nicht schlafen lässt. Eines Nachts klopfte ich an ihre Tür. Das Licht der Lampe warf Mutters Schattenriss an die Wand, dunkel und düster. »Bitte, Mutter, der Kleine muss das nicht mitkriegen.« Sie starrte mich an. »Ach ja, der Kleine.« Ihre Lippen zuckten, während sie den Gürtel ihres Bademantels um ihr Handgelenk wickelte. »Weißt du, dass ich ein Mädchen wollte? Ich wollte so gern ein Mädchen haben.« »Mutter«, ich fasste nach ihrer Hand. Sie schlug die Hand vors Gesicht. Auf dem Tisch verstreut entdeckte ich eine von Vaters Ampullen. »Das Zeug hilft auch mir«, Mutter stöhnte. »Auf Dauer nicht«, ich sagte das lauter als beabsichtigt. »Ich habe Angst, Mark.« Draußen auf der Straße waren Stimmen zu hören. Mutter verstummte. Ich schloss das Fenster. Versuch zu schlafen. Zum Mittag gab es Kartoffelsuppe. Mutter hatte das Salz vergessen. Ich salzte nach und bat um Nachschlag. »Schmeckt gut.« Als ich nach dem Mittagessen das Garagentor aufschloss, öffnete Mutter das Fenster. »Fahr nicht so schnell«, bat sie. »Tu ich nicht.« Als unser Haus im Rückspiegel verschwunden war, drehte ich auf. Doch mehr als 100 Sachen schaffte Vaters Trabant nicht. Nach der Biegung kam die Haltestelle in Sicht. Ich hielt an. »Soll ich dich mitnehmen?« Claudia nickte. »Wäre super.« Sie stieg ein. Schweigend hielt sie ihre Hand in den Fahrtwind. Dann fragte sie nach meinem Vater. »Es geht ihm ziemlich beschissen.« Ich drosselte das Tempo und musste schlucken, aber der Kloß im Hals ging nicht weg. »Nicht nur ihm, Claudia.« Verständnislos sah sie mich an. »Uns allen. Wir sind ziemlich platt.« Ich parkte den Wagen an einer Schneise im Feld. »Ein Vater, der jeden Tag eine Handbreit mehr stirbt. Eine Mutter, die sich mit irgendwelchen Ampullen benebeln lässt. Ein kleiner Bruder, der utopische Wünsche an die Kirchenwand kritzelt. Lassen wir das.« Mit der flachen Hand knallte ich auf die Hupe, deren trostloses Knarzen nicht mal einen Hund erschreckt hätte. Claudia lehnte den Kopf auf meine Schulter. Ich presste sie an mich, heftig und lieblos. Sie hielt still und schloss ihre Augen. »Es tut mir so leid.« Dann schob sie den Rock hoch und ließ mich machen. »Ich gehe zu Fuß weiter«, sagte sie dann, nachdem wir noch eine Weile zusammen gesessen und Claudias letzte Zigarette geraucht hatten. Ich nickte. »Mach's gut, Claudi.« Der Anruf der Klinik erreichte uns zu spät. Auch wenn ich wie der Teufel gefahren war, umsonst. Vater war ohne unser Beisein gestorben. Geht schon vor. Ich ließ meinen Bruder und meine Mutter am Toreingang aussteigen. Doch die beiden, wortlos und blass, warteten hinter der Drehtür auf mich. Wir nahmen Mutter in unsere Mitte, mein kleiner 7-jähriger Bruder und ich. Wir standen im Gang der Onkologie. Mutters Augen waren rot und geschwollen. Mein Bruder hatte sich in die Falten ihres Mantels gekrallt. Ich tastete nach dem Autoschlüssel. Einer der Klinikangestellten ging voran. Das Zimmer war weiß und schmucklos. Ein Sterbezimmer mit blank gewischtem Linoleum. Auf Vaters Körper hatte man ein weißes Laken gelegt. Ich schüttelte den Kopf, als mir der Pfleger einen fragenden Blick zuwirft. Nein, nicht nochmals zeigen. Ich führte Mutter hinaus. Wir drängten uns aneinander. Es knisterte in den Leuchtstoffröhren. Licht flammte auf. Draußen flutete die Dunkelheit. Mutter setzte ihren Namen unter ein Formular. Dann händigten sie uns Vaters Sachen aus. Sein Waschzeug, 2 Handtücher, den Schlafanzug, in dem er wie ein Häftling ausgesehen hatte, ein paar Bücher, Taschentuchpäckchen, das kleine Transistorradio. Ein Strafzettel klemmte unter dem Scheibenwischer. Ich warf ihn weg und half Mutters zitternden Fingern den Gurt umzulegen. Langsam, mit abgeblendeten Scheinwerfern, fuhren wir heim. Unsere Schritte im Haus hallten unerträglich und laut. Wir zogen die Schuhe aus, irrten auf 10 Spitzen von einem Zimmer ins andere und schwiegen verstört. »Lass mich«, wehrte mein Bruder meine Hand ab, als ich ihn streicheln wollte. Trotzig schob er Vaters Hut auf der Ablage beiseite. Fragend sah Mutter mich an. »Keine große Feier«, kein großes Tamtam mit Heldenreden, Kränzen von den Kollegen und so. Er hätte es nicht gewollt, Mutter, das weißt du. Ich holte tief Luft. Vaters Grabstein jedoch sollte eine besondere Inschrift tragen. Mutter hob ihren Kopf. Ich griff in meine Tasche und zog einen zerknitterten Zettel mit Vaters Schrift hervor. »Um zu leben, braucht man Freiheit«, las ich. Und fügte hinzu, »Der Grabstein kann nicht so schnell beseitigt werden wie mein Fürbittezettel in der Kirche.«